今古代中商赋超过了百丈树。
Wait, hang on, hang on.
Long ago, this is what they felt like when it happened. And today, it's how we should feel too. Because what it meant for them, it means for us.
Das Grab ist leer, ist auferstanden. Der größte Plot-Twist aller Zeiten, oft imitiert, nie erreicht. Jesus ist auferstanden. Schön, dass du heute Morgen mit uns hier Ostergottesdienst feierst, um gemeinsam mit uns zu feiern, dass Jesus auferstanden ist und das Grab leer ist. Mein Name ist André und ich werde euch heute durch diesen Gottesdienst führen. Später wollen wir noch gemeinsam Abendmahl feiern. Falls du es noch nicht mitbekommen hast, dann wäre jetzt nochmal ein guter Zeitpunkt, um dir ein Stück Brot und ein bisschen Saft in ein Glas zu füllen und dir auf den Tisch zu stellen. Vielleicht seid ihr zu zweit oder zu dritt mit der Familie zu Hause und guckt jetzt zu und feiert mit uns. Dann stellt euch jetzt noch schnell die Sachen auf den Tisch, damit ihr nachher, wenn ihr möchtet, mit uns feiern könnt. Während der Worship-Zeit und der Predigt werden wir den Live-Chat pausieren. Und wenn ihr aber Eindrücke habt oder Kommentare habt, dann könnt ihr weiterhin auch ohne den Live-Chat unten in die Kommentarzeile uns eine Nachricht hinterlassen. Wir freuen uns sehr, von euch zu hören. Ich möchte anfangen mit einem Text aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 9 bis 11. Ein ganz klassischer Ostertext. Nach Jesu Auferstehung am frühen Morgen des ersten Wochentages erschien Jesus zuerst Maria aus Magdala, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging zu denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun weinten und trauerten, und berichtete ihnen, dass er lebe und dass sie ihn gesehen habe. Doch sie glaubten ihr nicht. Ostern, zu schön, um wahr zu sein, zu schön, um das zu glauben. Genau das ist so eine Frage, die sich die Jünger am Ostersonntagmorgen gestellt haben. Kann das wirklich sein? Ich möchte gerne mit euch gemeinsam zu Beginn des Gottesdienstes beten. Gott, es klingt wirklich zu schön, um wahr zu sein. Jesus, der Herr, der König, Gottes Sohn, gekreuzigt, begraben, aber dann am dritten Tag auferstanden. Zu schön, um wahr zu sein. Gott, wir bitten dich, dass du uns Glauben schenkst. Lass uns erkennen, was Ostern für uns ganz persönlich bedeutet. Amen. Wir werden jetzt gleich gemeinsam Lieder singen. Wenn du schon mal in einem Fußballstadion warst, dann weißt du, wenn es einen Grund zum Feiern gibt, dann muss man singen. Und heute haben wir Grund zu feiern an Ostern, deswegen singen wir auch gemeinsam. Wir werden jetzt 2, 3 Lieder singen. Ich glaube, es sind 3. Und wenn du möchtest, dann kannst du mit uns gemeinsam singen und unsere Dankbarkeit mit uns gemeinsam Gott gegenüber ausdrücken. Wenn du aber sagst, ich möchte mir das lieber anhören oder die Texte mitlesen, ist auch vollkommen okay. Wir freuen uns, wenn du mit uns jetzt zusammen bist. Das Worship-Set wurde wie die letzten Sonntage auch schon vor diesem Live-Gottesdienst aufgenommen. Hashtag flatten the curve, damit wir uns nicht gegenseitig anstecken, falls wir was haben. Wir starten jetzt mit einem ganz alten Schinken, den ich aber ganz besonders liebe, und zwar das Lied Jesus ist kommen.
Menschheit. Im Kreuze Jesu, und es ist Kraft in seinem Blut.
Genau heute vor 2 Wochen ist mein guter Freund und Schwiegervater August Schmid im Alter von 62 Jahren gestorben. Vor einem halben Jahr noch war irgendwie alles in Ordnung. Da war er sportlich aktiv, war viel draußen. Als Witwer hatte er eine neue Lebensgefährtin gefunden. Er hatte sich gerade einen tollen Billardtisch gekauft und hat regelmäßig da seine Billardskills trainiert. Alles war gut. Und dann wurde er krank. Kam vor einem halben Jahr ins Krankenhaus und hatte dann eine Komplikation nach der anderen. Und nach 6 Monaten und nach unzähligen OPs ist er dann in München in der Klinik gestorben. Das war vor 2 Wochen. Wenn ein geliebter Mensch stirbt, dann stellt es alles auf den Kopf und alles gerät durcheinander. Der Tod ist einfach Mist. Und wenn man das erlebt, dann merkt man, dass er eine große, große Macht hat. Das hast du vielleicht auch schon erlebt, wenn jemand in deiner Familie gestorben ist. Aber trotzdem ist heute Ostern. Ostern ist das Fest, wo wir den Triumph des Lebens über den Tod feiern. Heute feiern wir zusammen mit über 2 Milliarden Menschen weltweit, dass vor 2000 Jahren Jesus Christus auferstanden ist und aus dem Grab rausgelaufen ist. Ein totes Herz in einem toten Körper, in einem dunklen Grab, und nach 3 Tagen fängt dieses Herz wieder an zu schlagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber immer wenn Ostern auf mich zurollt, ob mit aktuellem Todesfall oder nicht in meiner Familie, ist Ostern für mich schon eine Glaubensherausforderung. Vor Ostern stelle ich mir immer wieder die Frage, glaube ich wirklich, dass Jesus auferstanden ist? Glaube ich, dass Jesus wirklich lebt? Nicht nur als eine Metapher oder ein warmes Gefühl oder ein schöner Gedanke der Nächstenliebe in meinem Kopf, in meinem Herzen, sondern glaube ich, dass er wirklich jetzt lebt und nicht tot ist. Der Apostel Paulus, der hat in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth Folgendes geschrieben. Wenn Christus nicht auferstanden ist, wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir, die Christen, bedauernswerter als alle anderen Menschen. In anderen Worten, wenn Christus nicht auferstanden ist und wirklich lebt, dann ist unser Glaube Mist. Paulus sagt, unser Glaube ist sinnlos, wenn Jesus nicht wirklich auferstanden ist. Und in seinem zweiten Brief an die Korinther schreibt er, wir wissen, der, der Jesus den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird auch uns auferwecken. Wir sind ja mit Jesus verbunden. 2. Korinther 4, Vers 14. Das glauben Christen. Das ist, was die Christen weltweit heute feiern. 2 Dinge. Erstens, Jesus ist wirklich auferstanden. Und zweitens, deshalb werden wir wirklich auferstehen. Paulus schreibt, wir wissen. Ist es so? Weißt du das? Glaubst du das wirklich, dass Jesus wirklich lebt? Glaubst du es wirklich, dass du, wenn du zu Jesus gehörst, auferstehen wirst? Das ist die Frage, die ich mir stelle und die ich dir heute Morgen stellen möchte. Glaubst du das? Ich habe heute als Predigttext ein Gebet mitgebracht von eben dem Paulus, den ich jetzt schon 2-mal zitiert habe. Und dieses Gebet steht im Epheserbrief, also im Brief an die Gemeinde in Ephesus, Kapitel 1, Vers 18. Und daraus möchte ich euch jetzt vorlesen. Da betet Paulus Folgendes. Gott, öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe für die bereithält, die zu seinem Volk gehören, beziehungsweise die zu ihm gehören und Teil seiner Gemeinde sind. Also Paulus betet, Gott, öffne euch die Augen, damit ihr versteht, damit ihr erkennt, was die Hoffnung ist, die Gott euch gegeben hat, als er euch berufen hat, beziehungsweise die Gott euch gegeben hat, als Jesus starb und auferstand. Also Paulus wusste genau, dass wir Christen oder wir Menschen im Allgemeinen oft blind durch unseren Alltag laufen, wie mit so einer Binde vor den Augen. Er weiß genau, dass wir oft durch den Alltag laufen und nicht wissen und nicht verstehen und nicht erkennen, was für eine Hoffnung wir eigentlich haben. Und deshalb schreibt Paulus an die Empfänger seines Briefes, und das Coole ist, dass du auch ein Empfänger seines Briefes bist, wenn du die Bibel liest. Er schreibt Folgendes, ich bete, dass Gott euch die Augen, eure Herzen öffne, damit ihr seht und erkennt, welche Hoffnung ihr habt in Christus. Vielleicht brauchst du heute Morgen jemanden, der dir Hoffnung macht. Vielleicht brauchst du heute Morgen jemanden, der dir sagt, hey, es ist echt wahr. Der Tod ist nicht das Ende, das Leben geht weiter in Christus. Dadurch, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist, ins Grab gelegt wurde und am dritten Tag auferstanden ist, hast du eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. In Christus hast du das Versprechen Gottes auf ewiges Leben. Du darfst hoffen, weil Jesus wirklich auferstanden ist. So, das ist die Botschaft. Man könnte jetzt schon aufhören, aber ich vermute, dass der ein oder andere von uns ein ähnliches Problem hat wie ich, nämlich dass er sagt, hey, glaube ich das wirklich? Kann ich das glauben? Vielleicht sagst du gerade schön und gut, aber es fällt mir wirklich schwer, wirklich zu glauben, dass Jesus jetzt in diesem Moment lebt, weil er tatsächlich vor 2000 Jahren auferstanden ist. Wenn du, genau wie ich, manchmal so Zweifel hast und dich fragst, kann ich das wirklich glauben? Dann habe ich für dich ein paar Mutmacherfakten mit dabei heute Morgen, die dir helfen sollen, zu glauben, dass Jesus wirklich auferstanden ist vor 2000 Jahren. Okay, bereit? Mutmacherfakt Nummer 1. Unzählige Menschen haben den auferstandenen Jesus gesehen. Kaum war Jesus am Ostersonntagmorgen auferstanden, ist er losgelaufen und ist allen möglichen Menschen begegnet. Ich stelle mir das so vor, wenn man so diese Auferstehungsstories liest, da hat man das Gefühl, an jeder Ecke stand einer rum und Jesus lief von einem zum anderen. Das ist ähnlich wie an Ostersamstag vor Ostersonntag im Rewe einkaufen gehen. Corona hin oder her. Sicherheitsabstand ist maximal 30 cm möglich. So stelle ich mir das vor bei den Auferstehungsgeschichten. Jesus läuft los und trifft ständig Leute. Erst Maria von Magdala und dann Maria, der Mutter von Jakobus. Er erschien zwei Freunden auf dem Weg nach Emmaus. Er traf Petrus und dann traf er auch Jakobus. Lasst euch mal das auf der Zunge zergehen, seinen kleinen Bruder. Bis dahin hat Jakobus nicht geglaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Stell dir vor, wenn du einen großen Bruder hast, stell dir einen großen Bruder vor, der sagt, hey, ich bin Gottes Sohn. Jakobus hat genauso reagiert, wie du wahrscheinlich reagieren würdest. Du würdest ihm auch einen Vogel zeigen. Er hat gesagt, hey, mach du dein Sektending, aber ich habe mit dir nichts zu tun. Der auferstandene Jesus traf Jakobus und bam, Jakobus war auf einmal ein Christ und hat erkannt, hey, mein großer Bruder ist tatsächlich von den Toten auferstanden. Und dann noch krasser, einmal ist Jesus 500 Menschen gleichzeitig begegnet. Wahrscheinlich haben die da, weiß nicht, ob die da Gottesdienst gefeiert haben oder ob die da einfach auf dem Marktplatz rumstanden. Auf einmal erscheint Jesus und spricht mit denen und geht mit denen, isst mit denen. Lukas schreibt in der Apostelgeschichte, in den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien Jesus den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Also die hatten wohl auch erstmal ein bisschen Startschwierigkeiten mit dem Glauben, ob das wirklich stimmt, dass Jesus lebt. Deshalb ist er ihnen häufig begegnet. Wisst ihr, wie man das nennt, wenn eine Person mit allen möglichen verschiedenen Leuten, mal mit Einzelpersonen, mal mit kleinen Gruppen, mal mit einer großen Gruppe, redet, spazieren geht, Fisch und Brot isst. Wenn sogar der kleine Bruder sagt, ja, es ist tatsächlich wahr, ich habe gesehen, er war tot und jetzt lebt er. Wisst ihr, wie man das nennt? Das nennt man einen Beweis, dass diese Person tatsächlich lebt. Im Gericht spricht man da von Zeugenbeweisen. Jetzt könnte man als geschulter Verschwörungstheoretiker, die wir alle sind, sagen, ja gut, vielleicht ist ja so, dass die alle einfach gelogen haben. Die haben halt einfach sich das ausgedacht, damit die Menschen an ihren Glauben da glauben. Das könnte schon sein. Aber dann lasst uns mal gemeinsam die Verwandlung ansehen, die diese Leute durchgemacht haben und vollzogen haben, nachdem sie Jesus, den Auferstandenen, getroffen haben. Mutmacherfakt Nummer 2. Aus Angsthasen wurden mutige Erweckungsprediger. Ihr müsst euch das so vorstellen, Jesus wird festgenommen an Gründonnerstag, Petrus zieht nochmal sein Schwert, haut einem Typen das Ohr ab, Jesus heilt diesen Typen, Ohr ist wieder dran, krasse Geschichte. Petrus kriegt noch einen kleinen Anschiss von Jesus und dann lesen wir in Matthäus 26, dann ließen ihn all seine Jünger im Stich und flohen. Voll die Angsthasen. Aber doch nachvollziehbar, ne? Aber dann, 3 Tage später, ist was passiert. Diese Angsthasen saßen in einem verschlossenen Raum und Jesus begegnet ihnen. Und dann dreht sich auf einmal alles um. Aus Angsthasen werden auf einmal Erweckungsprediger, die jedem erzählen, dass Jesus lebt. Stell dir vor, wenn am Mittwoch die Beisetzung von meinem Schwiegervater ist. Und stell dir vor, 3 Tage später würde mein Schwiegervater mir begegnen und mit mir essen. Dann wäre das A, ein krasses Wunder. Und B, würde mich das davon überzeugen, dass ich entweder ein bisschen verrückt bin oder dass er tatsächlich lebt. Und was würde ich tun, wenn ich von anderen Leuten auch noch hören würde, hey, mir ist er auch begegnet. Ich habe mit ihm gesprochen, ich habe ihn angefasst, ich habe mit ihm gegessen. Ich würde anfangen, allen Leuten zu erzählen, dass mein Schwiegervater lebt. Ich würde die Bild-Zeitung anrufen und sagen, hey Leute, das ist die Story. Corona ist ein wichtiges Thema, aber ich habe eine krassere Schlagzeile für euch. Und genauso war das auch für die Jünger. Die wurden aus Angsthasen zu mutigen Erweckungspredigern. Mutig bis in den Tod tatsächlich. Von den 12 Aposteln, von dem engsten Kreis der Jesus-Schüler, sind bis auf einen alle hingerichtet worden. Und nicht, weil sie irgendwie ein Verbrechen begangen hätten, sondern weil sie daran festgehalten haben, dass sie Jesus als den Auferstandenen gesehen haben. Wärst du bereit, dich umbringen zu lassen für eine Lüge, die du dir selbst ausgedacht hast? Würde keiner machen. Spätestens, wenn dir eine Pistole an die Schläfe gesetzt wird, würdest du zugeben, hey, nee, okay, ich habe mir es ausgedacht. Nicht so bei den Jüngern. Dass sich die Jünger haben umbringen lassen für die Tatsache, dass Jesus Christus wirklich auferstanden ist, ist für dich und für mich wirklich ein Mutmacherfakt, um wirklich glauben zu können, ja, das stimmt. Offensichtlich haben diese Leute wirklich Jesus gesehen, den Auferstandenen. Sie waren davon überzeugt, dass sie nicht eine Halluzination gesehen haben oder einen Geist, sondern wirklich mit dem Auferstandenen Jesus gesprochen und gegessen hatten. Was ist noch passiert? Es ist eine zweite Verwandlung noch vonstatten gegangen. Mutmacher, Fakt Nummer 3. Aus Trauernden wurden Feiernde. Also wie eben schon erwähnt, nach Jesu Kreuzigung haben sich die Jünger erstmal versteckt und die waren nicht nur ängstlich, die waren vor allem auch traurig. Die waren traumatisiert, die haben ihren besten Freund am Kreuz hängen sehen, wie er da stirbt, wie er ins Grab gelegt wird. Die waren desillusioniert und frustriert. Sie waren traurig, wie jeder traurig ist, wenn jemand stirbt, den er liebt. Aber im Johannesevangelium, da lesen wir folgende Geschichte. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Johannes Kapitel 20, die Verse 19 und 20. Jesus kam und nahm seinen Freunden die Augenbinde ab. Die Trauer und die Angst, die Frustration und das Trauma lagen den Jüngern wie eine Binde auf den Augen. Aber Jesus kam und nahm ihnen diese Binde ab und das Resultat war Freude. Wenn jemand stirbt, den du liebst, dann kann kein warmer Gedanke oder keine schöne Idee oder kein Optimismus dir Freude geben. Das Einzige, was den Jüngern geschehen konnte, um sie wirklich von Freude feiern zu lassen, ist die Tatsache, dass Jesus tatsächlich auferstanden war. Das hat die total verwandelt und umgedreht. Was heißt es für dich und für mich an Ostern heute? Was hat es mit deinem Leben zu tun, mit deinem Alltag? Was hat es mit deiner Zukunft zu tun? In Epheser 1,18, da betet Paulus, ich bete, dass der Herr euch die Augen öffne, die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat. Darum geht's. An Ostern feiern wir nicht nur den Sieg von Jesus, dass Jesus den Tod besiegt hat und dass Jesus nicht weiter tot ist. An Ostern feiern wir, dass wir etwas bekommen durch Ostern, dass eine Hoffnung, die Jesus durch seine Auferstehung bewirkt hat, für uns wirksam ist heute an diesem Tag. Jesus ist auferstanden und das bedeutet, er lebt. Und wenn Jesus wirklich lebt, dann ist die Verwandlung, die die Jünger erlebt haben, von Angsthasen zu mutigen Predigern, von Traurigen zu Feiernden, dann ist diese Verwandlung auch möglich für dich und für dein Leben. Ich habe euch gerade eben von meinem Schwiegervater erzählt, dass er vor 2 Wochen gestorben ist. Ich kenne ihn jetzt seit 20 Jahren und Ja, er war ein sehr besonderer Mensch. Und eine Sache, die ihn ausgezeichnet hat, war, dass er ein Hardcore-Atheist war. Er hat nichts mit Gott am Hut gehabt, er wollte nichts von Gott wissen. Es war nicht möglich, mit ihm über Gott zu sprechen oder über Glauben zu sprechen. Das hat er immer sofort abgeblockt. Er war nicht bereit, in eine Kirche zu gehen. Er war genau einmal in einem Gottesdienst mit uns. Es war die Hochzeit von Jesse und mir und das hat ihn eine große Überwindung gekostet. Und was ihm nie in den Sinn gekommen wäre, wäre zu Gott zu beten. Das war, also ich kenne niemanden, der so ein krasser, überzeugender Atheist war, wie mein Schwiegervater. Das stimmt bis eine Woche vor seinem Tod, als Jesse ihm eine Frage gestellt hat, die sie ihm ziemlich häufig gestellt hat. Papa, möchtest du mit mir beten? Seine Antwort war immer, nein, ich will damit nichts zu tun haben. Bis eine Woche vor seinem Tod, als sie wieder gefragt hat, Papa, willst du mit mir beten? Am Telefon war das. Und hat er gesagt, ja, lass uns beten. Und dann am Telefon hat Jesse mit ihrem Papa gebetet und er hat gesagt, Gott, ich möchte dein Kind sein, ich möchte zu dir gehören. Ich will mit dir sein. Und eine Woche später ist er das Erbe angetreten, von dem Paulus da spricht. Gott öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennen könnt, die Hoffnung, die ihr bekommen habt von Gott, als ihr berufen wurdet, und damit ihr erkennen könnt, das Erbe, das ihr antreten werdet. Gott hat meinem Schwiegervater die Augenbinde abgenommen und er konnte sehen und eine Woche später hat er wirklich mit aufgedeckten Augen gesehen. Jesus begegnet auch heute noch Menschen. Jesus verwandelt auch heute noch Menschen. Jesus ist nicht nur ein Gedanke oder ein Religionsstifter, nicht nur ein Vorbild, sondern Jesus ist wirklich, davon sind wir als Christen überzeugt, Gottes Sohn, der auf die Welt kam, um für uns zu leben, für uns zu sterben und am dritten Tag für uns aufzuerstehen, um den Tod und die Sünde in unserem Leben zu überwinden, damit wir Leben haben können bei Gott. Jesus begegnet auch heute noch Menschen, wie meinem Schwiegervater, wie dir und wie mir. Er macht das nicht mehr in körperlicher Form. Wenn wir ein bisschen weiterlesen in der Bibel, 40 Tage Begegnungen mit dem Auferstandenen und dann ist die Himmelfahrt und Jesus ist körperlich nicht mehr auf Erden. Aber trotzdem ist er wirksam, trotzdem lebt er noch. Gott möchte dir heute Morgen die Augen öffnen und dir neue Hoffnung schenken. Gott möchte dir die Augenbinde abnehmen und dir Kraft für deinen Alltag geben. Dir zeigen, dass dein Leben nicht enden wird mit dem Tod, sondern in der Auferstehung weitergehen wird. Er möchte dich zu einem Hoffnungsträger machen und zu einem Mutmacher machen in einer Welt, die gerade aus den Fugen zu geraten scheint. Gott möchte dir heute Morgen die Augenbinde abnehmen. Ostern ist eine Einladung Gottes an dich und an mich. Gott sagt zu dir, komm zu mir. Bei mir ist Leben. Bei mir kannst du neue Hoffnung bekommen. Bevor wir gleich gemeinsam noch ein Lied singen und danach Abendmahl feiern, möchte ich dich einladen, mit mir gemeinsam zu beten. Wir können es auf zwei Arten machen. Ich werde ein Gebet sprechen und ich lasse nach jedem Satz eine kurze Pause, wo du einfach, wenn du möchtest, es mitsprechen kannst, wenn du das genauso siehst und wenn du das genauso haben möchtest. Du darfst aber auch einfach dem Gebet zuhören und eigene Worte finden für dich. Lass uns zusammen beten. Jesus, ich komme zu dir mit meinem Zweifel. Schenke mir Glauben, wie du deinen Jüngern Glauben geschenkt hast. Öffne mir die Augen für die Hoffnung, die du an Ostern schenkst. Begegne mir. Verwandle mich. Mach aus Angst Mut. Mach aus Traurigkeit Freude. Danke, Jesus, dass du für mich gestorben bist. Und danke, dass du für mich auferstanden bist. Danke, dass du lebst und dass du mir Leben schenkst. Amen. Wir werden jetzt gleich nochmal ein Lied zusammen singen. Und das heißt, Jesus, meine Hoffnung lebt.
So wie verheißen, dein toter Körper.
Das Abendmahl ist ein Glaubensbekenntnis mit allen Sinnen, in dem wir gemeinsam das Brot brechen und den Saft oder den Wein trinken. Bekennen wir, dass wir glauben, ja, Jesus ist für meine Sünden ans Kreuz gegangen, stellvertretend für mich gestorben am Kreuz, um uns oder um mich mit Gott zu versöhnen. Durch das Abendmahl bekennen wir, ja, wir glauben, dass das ein wirksames Sühneopfer war. Wir glauben, dass Jesus am dritten Tag auferstanden ist und den Tod besiegt hat. Wenn du das glaubst oder wenn du sagst, ja, irgendwie, bei mir war das, in meinem Leben war das so, ich war an einem Tag sehr skeptisch und am nächsten Tag habe ich gemerkt, ich glaube das auf einmal. Ich scheine Christ zu sein. Wenn es für dich gerade so eine Phase in deinem Leben ist, wo du merkst, ey, ich glaube das wirklich, dann laden wir dich ganz herzlich ein, mit uns jetzt gleich Abendmahl zu feiern. Ich werde die Einsetzungsworte aus dem 1. Korintherbrief vorlesen und dann habe ich hier Brot und Wein und ihr könnt euch Brot und Wein zurechtlegen bei euch zu Hause. Wir werden gemeinsam das Brot essen und das Brot brechen. Wir werden gemeinsam den Saft trinken als ein Bekenntnis. Ja, wir glauben, dass Jesus lebt. Ich lese euch vor aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 11, die Verse 23 bis 25. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Was hat er für uns getan? Er ist für uns gestorben und er ist für uns lebendig geworden. Lasst uns das jetzt gemeinsam feiern, indem wir das Brot brechen. Jesu Leib für dich gegeben. Und Christi Blut für dich vergossen. Herr Jesus, wir danken dir für das Opfer, das du gebracht hast für uns. Im Kreuz und in der Auferstehung sehen wir, was im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16 steht. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht und ewiges Leben bekommt. Danke, Herr, dafür, dass du uns Leben schenkst, eine Zukunft schenkst, durch den Tod und die Auferstehung Jesu. Amen. So, wir kommen zum Ende des Gottesdienstes. Ich möchte euch noch unter den Segen stellen. Und da lese ich euch vor aus dem Römerbrief, Kapitel 15, Vers 13. Und ich bitte dich, dass du das wirklich als persönliches Segenswort für dich nimmst. Der Gott, der euch Hoffnung gibt, erfülle euch in eurem Glauben mit Freude und Frieden, sodass eure Hoffnung immer größer wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Römerbrief Kapitel 13, Römerbrief Kapitel 15, Vers 13. Seid gesegnet, feiert ein schönes Osterfest, ein ganz anderes Osterfest als die Jahre zuvor und wahrscheinlich auch als die Jahre, die danach kommen. Aber trotzdem feiert auf die Art und Weise, wie ihr es heute könnt, dass Jesus Christus auferstanden ist. Alle wichtigen Infos, Termine, Kontaktdaten werden jetzt gleich noch eingeblendet. Wenn ihr uns kontaktieren wollt, dann macht es bitte, ruft uns an, schreibt uns auf Instagram, schreibt uns auf unserer Homepage. Wir haben eine E-Mail-Adresse mit auch Gebetsanliegen, die ihr loswerden könnt. Abonniert den YouTube-Kanal, drückt auf die Glocke, liked uns und followt uns und was auch immer, ist aber alles gar nicht so wichtig. Wichtig ist, er ist auferstanden. Das Grab ist leer. Euch einen schönen Sonntag. Thank you.